Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr. Salü und wir sind online zum ersten Podcast. Wollen wir uns zuerst mal vorstellen?
Ja, gerne. Du kannst auch gerne anfangen, wenn du das schon vorschlägst.
Ja, also, hi, ich bin Georgia. Soll ich auch noch so Sachen sagen wie weiblich? Nee, warte, das ist ja gelogen. Halt, weiblich,
du,
34.
Machst du gerne?
Ja, also meine Hobbys sind Stricken und Nähen und Blümchen malen. Nein. Also, wir quatschen gerne dummes Zeug. Und irgendwie denken wir, das ist hörenswert.
Ja, ich mache mal weiter. Ich bin Tobias. Ich bin auch so noch Mitte 30. Ich rede auch dummes Zeug. Ich stricke nicht. Ich zocke aber. Und ich gucke Filme. Und ansonsten mache ich Nerdkram. Das fasst es eigentlich zusammen.
Okay, da muss ich ehrlich sein. Ich kann auch nicht stricken, kein bisschen.
Das kommt mit dem Alter. Dann schließe ich mal ab. Ich bin Mike. Ich tue Nerdkram und ich häkel unironisch.
Der Einzige, der wirklich was mit Garn anfängt hier.
Was ist ironisches Häkeln?
Die Häkelnadel irgendwo reinrammen und gucken, was rauskommt.
So. Dachte, da kommen dann irgendwie Memes am Ende nur raus, so Meme-Bilder häkeln. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was Häkeln genau ist.
Du bringst mich jetzt schon auf Ideen.
Gibt es Meme-Bilder häkeln?
Eher Sticken, glaube ich. Also es würde sich eher eignen, weil du beim Sticken halt wesentlich besser Motive abbilden kannst.
Okay. Aber mal zurück zum Podcast. Warum sind wir hier? Was machen wir? Und worum geht's heute? Wir haben uns gedacht, dadurch, dass wir sehr gerne lange nachts durchdiskutieren, dass das vielleicht hörenswert wäre. Und warum macht man so einen Scheiß überhaupt? Podcast, Stream, YouTube-Videos, Facebook, Insta, TikTok, ganz hip und modern.
Und das Fazit wird sein, dass wir uns diese Frage immer noch stellen. Und möglicherweise ist das dann auch die letzte Podcast-Episode, wenn wir zu keiner befriedigenden Antwort kommen. Also ist das schon mal das Ziel, vielleicht doch eine sinnvolle Antwort zu finden.
Ich brauche keine sinnvollen Antworten. Ich habe schon eben zu Mike gesagt, ich habe mich perfekt für alles vorbereitet. Ich trage ein T-Shirt mit sämtlichen Antworten, die man braucht.
Ich sehe die Antwort für.
Ja, okay.
Ah.
42.
Damit hätten wir die Antwort und das war's dann für heute. Vielen Dank.
Ja gut, also wenigstens überschreiten wir die Maximalzeit nicht.
Es fehlt ja die Bedeutung der 42. Also ich finde ja, wir sollten das so interpretieren, wir machen das für bis zu 42 Zuschauer.
Mehr nicht.
Nee, alles darüber, da hören wir auf, dann wird die Community zu groß.
Das kriegen wir nicht gehandelt.
Können wir nicht leisten.
Oh mein Gott, dieser ganze Internet-Fame.
Ja, das ist ja schon ein guter Einstieg. Wer von uns macht das aus Fame-Gründen? Ich sehe keine Meldung.
Naja, also den Podcast natürlich schon. Wir können natürlich grob umreißen, wie wir überhaupt selbst so mit diesen Plattformen, die Georgia gerade aufgezählt hat, vertraut sind oder wie wir da selbst unterwegs sind, damit man auch ungefähr einordnen kann, inwieweit wir wissen, wovon wir sprechen. Also Spoiler, wir wissen es natürlich nicht. Aber so.
Wir haben eine grobe Vorstellung.
Genau. Also ich kann da von mir sagen, dass ich mal 3 Jahre lang auf Twitch gestreamt habe und so gar nicht bis sehr wenig erfolgreich war. Und ansonsten auf solchen Plattformen eigentlich gar nicht unterwegs bin. Ich bin ja ein alter Mann, das heißt TikTok interessiert mich gar nicht und ist Teufelszeug. Und für Insta bin ich zu unbegabt.
Ja, also ich streame auch seit, könnten auch 3 oder mehr Jahre sein. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Nee, warte, das habe ich nachgeguckt. Wann auch immer Division 1 erschienen ist, da habe ich angefangen zu streamen mit Division 1. Es war ein ständiges On and Off, ist es auch immer noch. Ich streame eigentlich ganz gerne, aber definitiv nicht für Fame, weil dann würde ich sagen, habe ich auf voller Bandbreite versagt. Aber es macht einfach Spaß. Ich freue mich, wenn ich ein paar Leute im Chat wiedersehe, die ich dann kenne und mit denen man schon mal ein Wort gewechselt hat. Der Vorteil daran ist, man kennt jeden persönlich und beim Namen.
Es ist immer wieder schön, wenn der alte Schulernst kommt oder der Hugo aus der dritten Klasse.
An die ich mich alle erinnern kann.
Ja, weil wir alle ein gutes Gedächtnis haben und nicht alt sind.
Ja, wobei ich muss sagen, an einzelne Personen aus der Grundschule kann ich mich tatsächlich noch erinnern.
Also ich auch, aber ich würde nicht wollen, dass die dann meinen Stream oder ähnliches sehen.
Ja, das ist ungefähr so wie den Eltern zu sagen, hey, ich streame dann, guck doch mal, was ich mache. Mama, ich bin im Internet.
Genau. Oder den Arbeitskollegen, auch ganz furchtbar.
Ja, wobei, da kommt es wieder auf die Arbeitskollegen an. Ein paar sind cool. Zumindest bei mir.
Also bei Eltern habe ich schon einige sehr, also da kommt es halt auch sehr auf diese Elternteile an. Aber sehr schöne Erlebnisse gehabt mit so Streamern, wo dann wirklich XY-Mama oder so im Chat war und total herzlich von der Community empfangen wurde, die einfach mal reinguckt. Also ja. Das finde ich immer sehr herzerwärmend.
Ja, kommt wirklich sehr stark davon, wer, wie und wie die damit umgehen. Aber schon allein, also meine Mutter könnte ich schon allein deswegen nicht auf meinen Stream aufmerksam machen und sagen, hey, ich streame heute Abend, guck doch vorbei, weil alles, was irgendwie auch nur ansatzweise mit Blut, Gewalt oder Horror zu tun hat, da ist die raus, da kann die nicht mehr schlafen, also braucht sie bei mir gar nicht einschalten.
Auch das wird man in diesem Podcast sicherlich reichlich finden. Blut, Gewalt und Horror. Ich freue mich.
Darf ich vorstellen? Blut, Gewalt und Horror.
Für die Leute, die es nicht sehen konnten, Mike hat auf die anderen Teilnehmer gezeigt. Ja, also dann wissen wir schon mal, warum wir das machen. Aber was für Motivation gibt es denn noch da draußen im Internet?
Naja, das Klischee wäre natürlich wirklich Fame. Ist natürlich die Frage, ob das heute noch eine valide Motivation ist. Können wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen weiter erörtern. Ansonsten finde ich, was vielleicht manchmal unterschätzt wird, wäre die Motivation, sich selbst weiterzuentwickeln. Das war zum Beispiel für mich auch durchaus eine Motivation, denn letztlich ist das, was man auf Twitch oder auch auf YouTube macht, ja ein Skill, den man anwendet. Sei es jetzt Sachen zu präsentieren, frei zu reden oder auch Videobearbeitungen, jetzt weniger auf Twitch, mehr auf YouTube, aber auch seine Kreativität auszuleben. Und dafür kann das ja durchaus ein sinnvolles Ventil sein.
Definitiv.
Ob man damit jetzt zu Fame kommt oder nicht, ist dann fast schon egal. Schöner Nebeneffekt vielleicht.
Ja, je nach Format oder Art und Weise des Streamens kann ich mir auch sehr gut das als Wutventil vorstellen. Also gerade bei aggressiven Spielen, gar nicht auf seine Wortwahl zu achten, da könnte man sich auch sehr gut ausleben. So Metal Hellsinger. Absolut geniales Spiel und währenddessen im Stream einfach schimpfen.
Intakt.
Natürlich.
Sonst macht man ja wieder alles kaputt. Oh Gott, wie würde das einen aufregen, wenn einer die ganze Zeit absichtlich den Takt verhaut nebenher, während er das spielt.
Aber brauchst du dafür einen Stream? Also vielleicht kommt es dir selber dann nicht so wahnsinnig vor, dass du plötzlich durch die Gegend schreist im Takt. Aber dafür brauchst du ja nicht zwangsweise einen Stream. Mag vielleicht unterhaltsam sein, vielleicht ist das ist ja auch ein Ziel, was man haben kann oder eine Motivation, ne? Einfach Leute zu unterhalten. Was rein theoretisch der erste Gedanke bei sowas sein sollte, letztlich ist es ja ein Unterhaltungsmedium.
Einmal das und zum anderen nutze die Macht vom Wissen der vielen. Du lernst so viele neue Schimpfwörter vielleicht. Deine Ach so. Community könnte dir so geile Sachen beibringen.
Ich wollte gerade sagen, ja, stimmt, es gibt so viele Sachen, wo man dann halt Fragen hat, die vielleicht irgendjemand schon erörtert hat oder irgendwelche Erfahrungen zu hat und dann sagst du Schimpfwörter. Ja, okay, ja, so kann man es auch anwenden.
Ohne Twitch wäre ich niemals auf Blutkartoffel gekommen.
Klingt so ähnlich wie eine Nachgeburt.
Oh.
Schmeckt wahrscheinlich auch ähnlich.
Ja, aber auch gerade dieses mit der Community irgendwas wirklich in Live, in Echtzeit interagieren zu können, das hast du zum Beispiel bei Livestreams wesentlich mehr. Da kann man tatsächlich auch irgendwie so eine Art Online-Freundschaften schließen mit einzelnen Mitgliedern. jede Menge Creeps treffen und Stalker sich anlachen.
Hey.
Ja.
Gutes und, Ziel.
Ja. Ja, bei manchen ist man sich da nicht so ganz sicher, ob das nicht eventuell Ziel war. Naja, und auf YouTube hast du natürlich auch Interaktion mit der Community, aber halt zeitverzögert, weil du ja da hauptsächlich dann Kommentare und Ähnliches hast. Mehr so Feedback-mäßig. Außer du streamst live auf YouTube.
Ja gut, da muss man noch nicht großartig zwischen Twitch und YouTube jetzt unterscheiden. Ne? Also zumindest was die Streams angeht, das ist ja im Prinzip dasselbe.
Ich denke auch.
Aber ich würde auf jeden Fall eine Unterscheidung machen zwischen voraufgenommenen Sachen, VODs und Livestreaming, weil halt bei den voraufgenommenen Sachen finde ich immer, für mich geht's da sehr um den Inhalt. Wirklich, dass das wirklich unterhaltsam ist und bei allem, was in irgendeiner Weise live und Streaming ist, doch eher um die Interaktion.
Wobei es ja, also Streaming ist ja zumindest früher, als wir noch jung waren, auch na, vielleicht durch Let's Play-ähnliche Streams dominiert gewesen. Also ich glaube, viele Streamer haben jetzt so diesen ganz großen Community-Gedanken gerade früher nicht unbedingt gehabt. Da war der Unterschied gar nicht so groß, außer dass das Let's Play dann eben live passiert ist. Da so dieser Gedanke oder das Ziel von vornherein, eine Community aufzubauen zum Zwecke der Interaktion, das ist, ja, glaube ich, schon ja auch relativ neu, oder?
Ja, aber auch, weil die meisten von den mittlerweile großen Streamern angefangen haben als YouTuber. Die hatten ja bereits eine Community, eine Base, die dann halt mit rübergeschwenkt ist auf Twitch, weil man da sein Idol live sehen, beeinflussen, mit dem reden konnte.
Ja, das stimmt. Als Motivation für kleinere Streamer heute anzufangen, also die Motivation, sich eine Community aufzubauen, und ja, quasi Freunde zu finden, wenn wir es mal so bezeichnen wollen. Ist das ungefähr das, worauf du vorhin, was du vorhin meintest, Mike, dass man das so lange macht, bis da irgendwie 40 Follower oder 40 Zuschauer oder wie auch immer da sind und dann hört man auf? Also ist das Ziel, sich einen Kreis aufzubauen und will man dann eventuell gar nicht mehr, weil es dann zu unübersichtlich wird? Ist das eine realistische Motivation?
Ich glaube nicht, dass das eine Motivation ist an sich. Und gerade so eine feste Grenze ist halt, ich bezweifle, dass das irgendwer so sieht. Aber für mein Dafürhalten habe ich immer wieder erlebt, dass gerade bei so größeren Streamern, wenn ich dann da reingucke oder Streamer auch gerne mal wachsen, ein Beispiel, ich bin zu Streams gekommen, wo standardmäßig so 10, 12 Leute waren. Und über die Zeit wurde das allerdings durch geänderten Content und so weiter immer mehr, bis es dann so eine gewisse kritische Grenze erreicht hat, wo das dann mehr wie sich ein VOD angefühlt hat. Auch so grundsätzlich, weil dann halt nicht mal ansatzweise auf den Chat eingegangen werden kann. Gerade bei großen Streamern, also den ganz großen, muss man ja sagen, die können das nicht. Also das ist vollkommen normal. Da wird es sich quasi bis auf Ausnahmen immer darauf beziehen, dass es VOD mit leichten Chat-Inputs ist, wenn überhaupt.
Aber ich finde, gerade in solchen großen Communities sind auch Mods sehr, sehr wichtig. Weil die Möglichkeit haben, im Chat aktiv zu sein und so eine Art Schnittstelle zwischen demjenigen, der dann halt der große Influencer ist, der da gerade vor der Kamera sitzt, und den Zuschauern im Chat. Die können mehr auf die einzelnen Leute eingehen, können nochmal durch die tolle Antwortenfunktion und Co. nochmal wirklich Bezug auf bestimmte Aussagen nehmen. Und wenn die dann also mit Markierung an denjenigen, der das streamt, schreiben, dann sieht er das auch viel eher und kann dann vielleicht auch auf einzelne Themen dann eingehen.
Ja, das auf jeden Fall.
Deswegen, ich finde gerade in so großen Sachen, die halt wirklich für eine einzelne Person nicht mehr zu handeln sind, sind Mods wirklich sehr wichtig und tragend.
Dass du sagst, dass der Stream sich dann eher wie ein VOD anfühlt. Also kann ich sicherlich nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz geht so ein Streamer dann in der Regel ja auch direkt auf den Chat ein, spricht den Chat quasi an. Und das ist jetzt eigentlich ein Thema, was man dann in einem anderen Podcast nochmal besprechen kann. Aber das geht ja dann schon in Richtung parasoziale Interaktion, dass der Streamer, obwohl er keine Individuen im Chat wahrnehmen kann, weil es einfach viel zu viel ist, die trotzdem zu denen spricht, sodass der Viewer sich fühlt, ja, als würde er direkt mit dem Streamer interagieren. Was ja eine Art der Zuschauerbindung im Prinzip ist, die ich jetzt nicht unbedingt als sehr moralisch empfinden würde, weil da dem Zuschauer dann doch irgendwie ein Verhältnis vorgegaukelt wird, das nicht da ist. Wäre wahrscheinlich ein Thema, über das man eine Stunde separat diskutieren kann.
Ich finde, du setzt aber mit genau dem richtigen Begriff an. Die parasoziale Situation. Und das ist ein Unterschied bei den großen Streamern und den kleinen Streamern. Sollten wir separat wirklich behandeln. Das ist sehr gefährlich und geht in Richtung Umgang mit Medien. Auch sehr interessant.
Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich glaube, bei kleineren Streamern, der dann wirklich noch die einzelnen Leute kennt per Namen, da spricht man ja nicht unbedingt davon, oder? Das ist dann vielleicht auch nicht so die tiefe Freundschaft oder so, die mal hin und wieder den Zuschauern vorgegaukelt wird, aber eine klassische parasoziale Interaktion ist das dann ja nach meinem Verständnis nicht. Aber das ist nur mein Verständnis und zwar ohne Gewähr.
Nein, also da hast du auf jeden Fall schon recht. Gerade bei kleineren hast du dann doch eher eine soziale Interaktion, die wirklich real ist. Und diese Interaktion kann sich dann auch gerade dort auf das reale Leben übertragen, wo du dann doch mal irgendwie ein Community-Treffen hast mit deinen paar Hanseln, irgendwas zusammen machst, dich irgendwo triffst. Oder einfach mal wirklich ein bisschen mehr Privates teilst als jetzt in einem Riesenkreis. Also ich würde jetzt bei einer Riesen-Community sagen, wenn dort ein Community-Treffen stattfindet, also die wenigsten werden wirklich diesen großen Streamer da dann mitbekommen beziehungsweise lange mit ihm reden können. Bei kleineren Communities ist das dann eher der Fall und dann kann man sich halt auch austauschen. Kann man auch dann, was ich eigentlich sehr schön finde, privates, nicht öffentliches, aber direktes Feedback geben, was manchmal ja doch auf die Entfernung schwerer ist. Also wenn gerade wirklich kritische Sachen sind, das kann man im Zwiegespräch wesentlich besser ansprechen und das geht eher in kleineren Communities als wenn man der große Babu ist.
Und die halbe Gamescom einem hinterherläuft.
Ja, und man mit 10 Security-Leuten überhaupt laufen muss.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich wirklich so bekannt sein wollen würde.
Ich weiß, es würde mich in solche Stresssituationen bringen, dass ich sofort mit jeder Unternehmung aufhören würde.
Ja, ich glaube, das wäre mir auch ein bisschen zu viel. Also das ganze Geld und so, was dann kommt, alles gut und schön, aber fühlst du dich dann wirklich noch wohl in deiner Haut? Also ich werde nicht der nächste Montana Black.
Ich glaube, das bringt es nicht zwingend mit sich. Also es gibt ja auch Beispiele von wirklich großen, Streamern, ja, eigentlich auch Streamern. Ich habe jetzt eher an YouTuber gedacht, aber Streamer gibt es sicherlich auch, die dann doch relativ anonym geblieben sind, die eben nicht auf der Gamescom sind und da das große Gruppenkuscheln veranstalten. Mhm. Das kommt ja auch von den Leuten selbst, ne? Die wären ja nicht gezwungen dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob das unmöglich ist, diesen Fame zu erreichen. Und trotzdem von den ganzen Nebenerscheinungen, die ich garantiert auch nicht wollen würde, nicht vielleicht doch verschont zu bleiben.
Ja, dann sollte man sich eventuell überlegen, VTuber zu werden. Ich meine, ein Extrembeispiel, was so in meiner Bubble auftaucht, ist Putty auf Twitch. Keiner weiß, wie Putty klingt, keiner weiß, ob Putty männlich-weiblich wirklich bestätigt ist, weil es ist einfach nur ein VTube-Modell im Stream zu sehen. Und eingesprochene, verzerrte Tonstücke. Ich habe keine Ahnung, wer oder was Putty wirklich ist. Und trotzdem irgendwie witzig.
Ja, es kommt auch immer, glaube ich, drauf an. Gerade bei VTubern ist das top. Aber es kommt drauf an, wie man anfängt. Also jetzt zum Beispiel wir. Stellen wir uns vor, wir hätten unendlichen Fame plötzlich erreicht. Das Internet vergisst nicht.
Nee.
Wir haben uns bereits gezeigt. Unsere Namen sind halbwegs etabliert an der Stelle dann. Und dadurch kommen dann halt genau diese negativen Sachen wie Stalker, Fanboys, Fangirls, Fan-irgendwas. Weiß ich nicht.
Klar, aber das ist ja am Anfang eine bewusste Entscheidung, sich dann auch zu zeigen. Ich meine, wenn es irgendeinen Grund gegeben hätte, dass ich annehmen hätte sollen, dass es vielleicht sehr erfolgreich wird, dass es realistisch ist, dass ich in einem Monat, nachdem ich angefangen habe zu streamen, plötzlich wahnsinnig berühmt bin, dann hätte ich mir da natürlich Gedanken drüber gemacht, ob ich das will. Bloß ich sag mal, da die Chance oder das Risiko im Prinzip sehr, sehr gering war, war das kein Thema. Mhm. Das ist nichts, was man bedenken musste, weil es einfach so unwahrscheinlich ist, dass man wirklich einen riesigen Durchbruch plötzlich schafft.
Ja, das ist ja gerade der Punkt. Also auch mit geringem Risiko. Im Prinzip hast du so ein bisschen Lager. Du gehst schon mal erstmal gar nicht von Fame oder irgendwelchem Erfolg aus, aber du präsentierst dich ja. Weil grundsätzlich es kommt wesentlich besser an, wenn man irgendetwas vom Streamenden sieht, sei es nun ein YouTube-Model oder halt eine Kamera. Die reinen Streams ohne Kamera sind nicht so akzeptiert, beziehungsweise sind eher selten. Und dass die dann erfolgreich werden, ist, glaube ich, noch seltener. Das heißt, du musst dich quasi schon ganz am Anfang, auch wenn das Risiko gering ist, dafür entscheiden, welche Richtung möchte ich denn jetzt machen oder möchte ich meine Chancen noch weiter verringern, wenn man das denn wirklich irgendwie mit einem gewissen Ziel machen möchte.
Na, derjenige, an den ich da am ehesten gedacht habe, war German Let's Play. Mhm. Auch, ich weiß nicht, ob der heute überhaupt noch aktiv ist.
Ist
er. Okay. Aber der ist ja auch, auch da weiß ich nicht, ob es heute immer noch so ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin da seit ein paar Jahren raus. Aber der hat ja letztlich auch damit angefangen, sich nicht ohne Maske zu zeigen. So, das wird er ja nicht erst gemacht haben, als er plötzlich berühmt wurde, sondern ganz am Anfang hat er den Entschluss getroffen, okay, ich möchte einfach nicht, dass mein Gesicht, meine Identität zu sehen ist. Und da spricht nichts dagegen, das ganz am Anfang zu machen. Und ich glaube, klar, Stream ohne Kamera ist so eine Sache, aber wenn du dich jetzt für einen VTuber-Avatar entscheidest oder halt eine Maske aufsetzt, das kann ja trotzdem funktionieren.
Ja, definitiv.
Das ist zum Teil ein Alleinstellungsmerkmal. Also zu der Zeit war das, glaube ich, eher selten, dass sich Leute mit einer Maske gezeigt haben. Und aber auch er wird sich dem bewusst gewesen sein oder eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Ich möchte das im Prinzip nicht. Und wenn das erfolgreich wird, dann habe ich erstmal die Sicherheit.
Ja, aber das meine ich ja, ne? Diese Entscheidung hättest du ja jetzt zum Beispiel auch treffen können.
Ja, natürlich.
Unabhängig davon, wie du deine Chance auf den großen Durchbruch, der dann die ganzen Stalker und so mit sich bringt, eingeschätzt hättest.
Wobei ich da auch halbwegs mir dem Ganzen bewusst bin. Also ich sehe meine Chancen so gering und mein Rückzug so hoch, dass ich mir denke, es ist eigentlich egal, ob ich mich live zeige oder nicht. So schlimm kann es nicht werden. Aber ja, ich hätte mir auch eine Maske aufsetzen können.
Jetzt ist es zu spät, jetzt kennen wir dein Gesicht.
Ja, aber ihr wisst nicht, wo ich bin.
Mm.
Das ist auch so ein Ding, gerade bei den großen YouTubern, wo man wirklich drauf achten muss. Es mussten auch schon YouTuber umziehen, weil zu viel von einem Fenster zu sehen war.
Mm.
Das ist eigentlich eine sehr schockierende Sache, wenn man sich das wirklich mal vor Augen hält.
Ja, wo man sich erst keine Gedanken drüber macht, weil, ja, mein Gott, dann sieht man halt so eine kleine Ecke vom Fenster hinter einem oder so. Aber dass da wirklich Leute auf die Idee kommen und so motiviert sind, aus diesem scheiß kleinen Fitzel irgendwas, dann halt irgendjemanden zu suchen, irgendwie rauszufinden, wo das eventuell sein könnte. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie man da drankommt, außer man ist irgendwie bei CSI. Ja, keine Ahnung. Aber es ist schon viel Arbeit.
Je mehr Zuschauer du hast, desto höher ist die Chance, dass da auch einer von CSI dabei ist. Also es kann natürlich sein.
Ja, oder ein Creep mit Maske.
Aber wahrscheinlich ist das Bewusstsein für sowas heute auch ein bisschen größer, ne? Klar, die Leute, die jetzt vor 15 Jahren auf Twitch oder auf JustinTV angefangen haben, bei denen war vielleicht noch nicht klar, dass es irgendwelche Verrückten gibt, die da wirklich jeden Schnipsel auswerten und den Leuten dann auflauern oder so. Aber heute weiß man das, ja, und kann da vielleicht schon ein bisschen gucken, dass man nicht zu viel preisgibt, wenn man das nicht möchte.
Damals gab es das mit dem Schnipselauswerten auch garantiert nur bei CSI.
Ja.
Das musste die Gesellschaft quasi hart lernen, dass die Community genau sowas tun kann.
Ja, Das ist schon krass, was die dann zusammentragen. Und wie du schon am Anfang erwähnt hast, das Internet vergisst nicht. Wenn du einmal was gesagt hast, es ist im Internet. Irgendjemand weiß das.
Oh ja.
Wenn wir die Motivation, die man jetzt zum Streamen haben kann, so ja, uns vorgestellt haben und jetzt ja auch die Risiken, eigentlich was es für eine Horrorvorstellung potenziell ist, mit Streams anzufangen, was das für schreckliche Folgen nach sich ziehen kann. Wie, um eine der Grundfragen dieser Episode mal aufzugreifen, wie sinnvoll wäre es denn heutzutage wirklich noch mit einem neuen Stream anzufangen oder auch anderweitig auf anderen Plattformen, wie gesagt, da habe ich jetzt nicht so die Ahnung, aber da anzufangen, sich eine neue Identität als Creator sozusagen aufzubauen. Denn man muss ja sagen, es ist wirklich sehr, sehr überlaufen. Ich habe da mal ein paar Statistiken mitgebracht, zumindest was Twitch angeht, wie viel da eigentlich unterwegs sind. Und zwar gab es Ende 2022 7 Millionen aktive Twitch-Streamer weltweit. Das ist schon mal nicht ohne. Das ist allerdings nicht der Höchstwert, der war vor 2 Jahren, das waren knapp 10 Millionen. So, da bist du also einer von 10 Millionen, wenn du anfängst. Tja, wenn man bekannt werden möchte, ist das vielleicht nicht so sinnvoll. So, und im deutschsprachigen Raum gab es in den letzten 30 Tagen, also quasi im Februar 2023, insgesamt 200.000 aktive Kanäle.
Ach, nur noch, ist doch easy.
Davon allerdings, und das finde ich besonders bemerkenswert, 189.000, die durchschnittlich 0 bis 5 Zuschauer hatten.
Krass, halt.
So, also eine unvorstellbare Masse an kleinen Streams, und da darf man sich dann erstmal einreihen. Denn man wird nicht mit viel mehr Zuschauern starten, wenn man nicht anderweitig schon eine Community mitbringt.
Aber wie ist der Anteil jetzt von denen, die mehr als diese kleine Anzahl Zuschauer haben? Also das sind ja dann, wenn ich es grob überschlagen habe, 30.000? Also mehr als 10%?
Nö, das sind ungefähr, also die mehr als 5 Zuschauer haben, sind, naja, ungefähr 20.000. Ein bisschen weniger.
Okay, 20.000.
Aber mehr als 5 ist immer noch nicht die Welt.
Nein.
Das stimmt. Da muss man sich dann wirklich die Sinnfrage stellen. Von den Motivationen, die man potenziell haben könnte, einen Stream zu starten, ist die Aussicht auf Erfolg dann ja im Prinzip hinfällig.
Man sollte sich nicht darauf verlassen.
Abgesehen von dem großen Zufall, der passieren kann, gibt es noch irgendwie Möglichkeiten, einen Stream zu starten und da irgendwie in eine Richtung zu steuern, die Aussicht auf Erfolg, diese Chance minimal erhöht? Was müsste man dafür machen? Habt ihr da Vorstellungen, was womit man vielleicht noch irgendwie rauskommen könnte, ohne, wie gesagt, jetzt auf den Zufall zu hoffen? Das ist natürlich immer ein Faktor.
Ja, Glück ist immer ein Faktor. Das sagen auch große Streamer, die jetzt sich auch dem bewusst sind. Da gehört immer Glück dazu. Da kannst du noch so häufig sagen, ich habe hart dafür gearbeitet. Sie werden hart gearbeitet haben und Glück gehabt haben. Aber was Erfolgschancen erhöht, sind natürlich Nischen. Du musst halt eine gute Nische finden. Und diese Nische muss aber auch vom Bedarf her da sein. Also du kannst jetzt nicht das letzte 0815-Spiel spielen, wo halt wirklich keiner zuguckt, am besten noch privat dein eigenes Spiel entwickelt, du spielst nur dieses Spiel und irgendwie ist es auf Twitch gelandet. Ich weiß nicht, ob da so eine große Community zustande käme, dass sie sich auch nur irgendwie groß dafür interessiert.
Genau, da würde ich nämlich direkt mal ansetzen, denn das habe ich mir natürlich auch gedacht, ne? Nischen besetzen, aber es muss Interesse vorhanden sein. Da sehe ich allerdings tatsächlich ein Problem, denn Publisher und ja, Entwickler, die jetzt vielleicht keinen Publisher haben, also wirklich bis in den kleinen Indie-Bereich, sind ja auch auf dem Trichter irgendwann mal gekommen, dass sie Twitch als Marketingkanal verwenden. So, deswegen wird eigentlich jedes Spiel auch in die Richtung gepusht, dass es auf Twitch gespielt wird. So, jeder kleine Streamer kann ohne jegliche Probleme an Preview-Keys oder so auch von kleineren Indie-Spielen kommen, von allen Spielen im Prinzip. Ne, weil die Publisher da natürlich auch ein großes Interesse daran haben. Das heißt, die Publisher und Entwickler sorgen eigentlich schon dafür, dass diese Nischen verschwinden.
Ja, aber dafür muss das Spiel erfolgreich genug sein oder Bedarf genug da sein, dass man das spielen will. Also so ein typisches Streamer-Bait-Spiel, das bräuchte man, glaube ich, gar nicht so groß mittlerweile mehr bewerben.
Das ist dann aber keine Nische mehr, wenn es Streamer-Bait ist.
Es kommt vielleicht aufs Spiel an.
Ja, ich denke, bei solchen Sachen wären dann aber schon genug Leute da, die sich das auch vornehmen, vielleicht auch größere Streamer. Sobald ein größerer Streamer eine Nische besetzt, was dann natürlich auch immer das Risiko ist, ist er dann auch von zahlreichen Trittbrettfahrern umgeben. Das heißt, das Spiel ist eigentlich tot für dich, wenn du eine eigene Nische haben möchtest. Insofern glaube ich, im Gaming-Bereich ist selbst das nicht mehr so richtig möglich, diese Nischen zu finden.
Ja, ich denke, eine wirklich komplett eigene Nische oder die man sich mit maximal 2-3 anderen Leuten teilt, wirst du heutzutage nicht mehr finden.
Nein, das wird sehr schwer sein, aber es gibt auch genügend Spiele, die theoretisch sich, also die etablierter sind, wo allerdings eine Nische an sich möglich wäre. Da fallen mir die typischen Backseat-Gaming-Spiele ein. Alles, was in Richtung Optimierung und so weiter geht, ich sag mal Factorio, Satisfactory. Natürlich gucken bei großen Streamern da wesentlich mehr Leute zu. Aber da komme ich dann wieder auf das Argument von vorhin mit, es fühlt sich dann wie ein VOD an. Es wird genügend Leute geben, die sich dann kleinere Streamer suchen, weil dort die Interaktion wesentlich einfacher gestaltbar ist. Wo man dann auch mal sein erworbenes Wissen präsentieren kann. Und das darf man auch nicht vergessen. Auch Chat-Teilnehmer sind Menschen. Und ja, erworbenes Wissen gibt man gerne preis und teilt es.
Leider ja.
Ich bin gerade dabei zu gucken, wie viel Zuschauer oder wie viel Streams vielmehr Satisfactory gerade hat. Weil das, ja, ich kann das schon nachvollziehen, was du meintest. Aber da kommen halt auch sehr viele andere auf die Idee. Im deutschen Bereich sehe ich da schon, ja, das sind locker 200 Streams von Satisfactory, die meisten mit sehr wenigen Zuschauern im Moment.
Wahrscheinlich so circa 90%.
Ja, gut. Du musst halt vielleicht da dann irgendwie rausstechen.
Also das ist, glaube ich, die einzige Variante, wo man noch im ganz normalen Gaming-Bereich überhaupt einen Fuß reinkriegen könnte. Ich möchte nicht sagen, das ist erfolgsversprechend. Ich möchte sagen, es ist zumindest erfolgsversprechender als ich spiele jetzt
PUBG.
Nee, das ist zu out. Hogwarts Legacy. Ich spiele jetzt Hogwarts Legacy. Allen, denen ich folge, da spielen irgendwie 90% Hogwarts Legacy die letzten Wochen. Ja, also da braucht man nicht mit anfangen. Okay, Tobias hat eine Einblendung, Grant incoming. Das finde ich sehr gut.
Der Ladebalken wird gestartet, du kannst ihn gern da lassen.
Ich habe heute noch nicht vor, über Hogwarts Legacy zu sprechen. Das können wir gerne zu einem späteren Zeitpunkt machen. Das wäre eine Nische, die ich persönlich nicht besetzen wollen würde. Aber ja, grundsätzlich mag es vielleicht tatsächlich sein, dass man das richtige Spiel dann doch noch finden kann. Ist natürlich vielleicht unschön, sich auf, ja, immer zwischen den Nischen zu bewegen. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer befriedigend ist. Man will ja möglicherweise dann doch auch zocken, worauf man Bock hat, was nicht unbedingt immer einer Nische entspricht.
Ja, da habe ich letztens auch was gehört von jemandem, der auf Twitch und YouTube aktiv ist. Der meinte auch, es ist schwierig, wenn du halt zum Beispiel einfach nur ein Spiel spielst, weil das jetzt vielleicht die perfekte Nische ist oder ähnliches, und dann sagst, ja, ich habe jetzt aber Lust auf Spiel XY und switch dann einfach, weil du dann halt auch Leute verlierst. Und es ist grundsätzlich schwierig, dann halt sich auf eine bestimmte Ecke zu fixieren. Und dann wäre es besser, wenn man halt mindestens 3 Sachen hat, zwischen denen man rotieren kann. Denn wenn irgendjemand von deinen Zuschauern dich eine Woche oder 2 nicht mehr guckt, der vergisst dich, der kommt nicht mehr wieder. Hm. Oder vielleicht nur noch ganz, ganz selten. Guckt dann vielleicht, ja, interessiert mich das überhaupt? Spielt er das überhaupt länger wie ein Tag? Und dann kommt wieder irgendwas, was mich nicht interessiert. Und da hat er auch gesagt, es ist wichtig, dass du da auch rotierst, dass du die Leute nicht verlierst, dass du die halten kannst, weil die auch unterschiedliche Interessen haben. Und ich denke, es ist auch schwierig dann, wenn man halt jetzt nur Satisfactory spielt und dann sagt, ja, ich habe jetzt aber Lust auf, keine Ahnung, was ist denn noch so Schönes in irgendwas Buntes?
Disney Dreamcast Valley.
Dreamlight Valley.
Das war Absicht.
Es ist die Dreamlight Magie.
Das ist natürlich die Frage, ob du dann rotierst zwischen Spielen, die sich untereinander ähnlich sind. Ne? Also ob du jetzt Satisfactory und dann Factorio und dann Oxygen Not Included spielst. Oder ob du wirklich von Satisfactory zu PUBG zu Disney Dingens wechselst.
Dingsbums.
Weil, ich meine, dann baust du dir, wenn es richtig schlecht läuft, 3 komplett voneinander getrennte kleine Communities auf, weil die alle nur das, die jeweilige Art von Spiel sehen wollen. Weiß ich nicht, ob das so der Sinn der Sache ist.
Na, guck mal, dann hast du montags die eine Community, zwei Tage später die dritte, noch 2 Tage später. Dann kannst du so durchrotieren. Hast du, ist egal, deine Zuschauerzahlen und so steigen, deine Abonnenten und so steigen ja eh.
Ja gut, das hat den Vorteil, dass eine Community alleine nicht zu groß wird. Ne? Dieser Punkt, dass es dann irgendwann anonym wird, das stellt sich dann nicht so früh. Ist vielleicht doch ganz gut.
Hast du 3x42?
Ja.
Das geht aber schon sehr in eine kontrollierte, professionelle Richtung. Da könnte man sich dann auch ein schönes Customer Relationship Programm holen und dann die Kunden wirklich einteilen, ihre Vorlieben registrieren, personalisierte Werbung schalten. Ich glaube, ich habe da eine Idee für ein Marketing-Tool. Lass mal drüber nachdenken.
Oh ja, lass uns dem noch was Süßes anhängen, sowas wie Cookies.
Ja.
Okay, wenn es durch den Podcast jetzt nicht mit Reichtum was wird, dann können wir da eventuell mal weiterschauen. Glaubt ihr denn, dass es in anderen Bereichen jetzt außerhalb von Gaming einfacher ist? Mal auf Twitch bezogen oder auf YouTube oder vielleicht auch auf TikTok?
Sagt euch der Twitch Content Creator Drakon etwas?
Den habe ich in einem anderen Bereich als Negativbeispiel mir notiert, aber ja.
Ich kenne nur den Namen.
Nicht so. Genau, ich auch. Und ich weiß nur, was er halt so grob macht. Ich wollte nur darauf hinaus, dass er halt eine nette Nische gefunden hat. Dieses Dokus schauen, sich informieren, sich mit der Community zusammen informieren. Also, was das angeht, er hat schon eine Menge Wissen aufgesaugt. Das machen nicht so viele.
Um direkt mal den ersten großen Beef zu starten, denn dadurch kann man natürlich auch direkt an Fame kommen. Drakon habe ich mir notiert als Beispiel für die Methode, als quasi Trittbrettfahrer zu Zuschauerschaft zu kommen, weil er meines Erachtens angefangen hat, seine Streamzeiten so zu legen, dass die immer exakt zum Ende von Funks Streams liegen, wo er auch in der Community aktiv war und demzufolge auch ziemlich häufig gehostet wurde, weil Funk halt zu relativ absurden Zeiten teilweise streamt und da nicht so viele online sind, und dann ging es in der Regel zu Drakon.
Das ist natürlich auch wieder ein Mittel, ne?
Das ist aus meiner Sicht, ja, moralisch verdorben. Aber ich glaube, das ist eins der effektivsten Mittel, sich an größere Streamer irgendwie anzuhängen, sich in Communities, ich will nicht sagen reinzuzecken, ne, weil das ist vielleicht doch ein bisschen negativ ausgedrückt, aber sich da zu beteiligen, auf sich aufmerksam zu machen, vielleicht irgendwann mal zu droppen, so hey, ich streame ja auch, und so dann größer zu werden. So, das muss jetzt natürlich nicht gleich jemand wie Funk, der einen in der Regel sowieso nicht wirklich wahrnehmen würde, sein, sondern einfach ein Streamer, der so ein Stück größer ist als man selbst. Und wenn man das richtig anstellt, dann ist man vielleicht irgendwann etwas größer als dieser Streamer, dann sucht man sich den nächsten. Und ich glaube, das könnte funktionieren, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann und ein entsprechend sozialer Mensch ist, dass man sich da immer wieder neu einfügen kann in die Communities und ein Verhältnis zu den Streamer aufbauen kann. Ob das dann jemand sehen will, das sagt ja erstmal nichts über den Content aus, ne? Ob das dann etwas ist, was Leute sehen wollen, das ist die andere Frage.
Das ist schon sehr opportunistisch und geht in eine sehr unschöne Richtung. Aber das als Strategie zu nutzen, weiß ich auch nicht, ob das so eine erfolgsversprechende Variante ist. Weil gerade wenn man das häufiger macht, kann es ja auch gut sein, dass du einfach nur ja überall rausgeblockt wirst.
Ja klar, du musst natürlich das irgendwie mehr oder weniger organisch wachsen lassen, also dein Verhältnis mit dem Streamer, an den du dich dann anhängst.
Sonst kann es sein, dass du ganz schnell aus dem Chat von jemandem geblockt wirst.
Genau, also wenn irgendwelche Nachwuchsstreamer jetzt bei Gronkh zum Beispiel reingehen und Werbung machen, weil sie nämlich auch The Forest spielen, ja, das klappt natürlich nicht.
Ja, so ein kleiner Nachwuchsede.
Wobei, also ich weiß nicht, ob ich mich dann als Querulant oder so bezeichnen lassen würde, sagt nichts, Mike. Aber wenn ich sowas wahrnehme, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand genau so eine Strategie fährt, dann ist der für mich auch irgendwie gestorben, dann, weil ich das einfach ja, schäbig finde. Und da interessiert mich der Content dann eigentlich auch nicht mehr. Ich sage ja nicht, dass derjenige da jetzt einen besonders schlechten Content hat. Ich kenne ihn nicht so. Mir ist nur diese Art und Weise sauer aufgestoßen.
Ich glaube, es kommt an dem Punkt auch drauf an, wie groß du bist und ob du schon diesen Punkt erreicht hast, too big to fail. Also egal, ob jetzt, keine Ahnung, 10-20% deiner Community abwandern oder ähnliches tun, dass du da keine großen Einbußen von hast. Wenn du den Punkt erreicht hast, bist du da, glaube ich, relativ fein damit, auch andere Leute zu unterstützen, weil das natürlich auch auf dich ein sehr gutes Licht wirft. Weil du diesen kleinen, aufstrebenden Streamer unterstützt, den du persönlich kennst, wo du weißt, keine Ahnung, der macht halt gute Sachen oder möchte halt nur ein bisschen hier und da was machen. Das wirft ein richtig gutes Licht auf dich und dadurch kannst du natürlich auch Wachstum erreichen, was sogar über den Verlust von anderen Community-Mitgliedern hinausgeht. Aber den Punkt muss man dann erst erreichen.
Glaubt ihr, dass im Kunst- oder im Handwerkbereich auf Twitch oder auf den anderen Plattformen mehr geht? Also irgendwie muss man ja sich selbst hervorheben. So im Gaming, ja, spielst du halt ein Spiel. Gut, du kannst natürlich sehr gut sein und Speedrunner oder E-Sportler sein, okay. Aber durch Kunst oder Handwerksstreams oder auch Real-Life-Streams, Reisen oder Berufsbegleitung, ne, so ein Treckerfahrer oder irgendwie so ein Landwirt, hatte ich mal gesehen, der seinen Alltag streamt. Ist das eine Möglichkeit, aktuell einzusteigen?
Definitiv. Also wenn man ein Restaurant oder einen Imbiss besitzt, sollte man das in Erwägung ziehen. Ich sehe in letzter Zeit relativ viele, die neu dazukommen, also die vorher einfach nicht wahrgenommen habe, die halt, keine Ahnung, einen kleinen Imbiss, eine Pizzeria oder halt, wie du sagst, jemand, der wirklich dann tagtäglich mit dem Trecker auf dem Feld ist. Gerade solche Sachen sehe ich in letzter Zeit viel häufiger als vorher. Und irgendwie ist das halt, hat sowas wie ASMR, aber in Videoform, anderen Leuten beim Arbeiten zugucken.
Da fällt mir ein alter Spruch ein, den unser Ausbilder beim Bund immer gebracht hat. Man kann drei Sachen ewig lang zugucken. Feuer, arbeitenden Menschen und ich weiß nicht, was das dritte war.
Das dritte wäre bestimmt unsere Nische gewesen. Du musst dich erinnern.
Also du kannst es ruhig sagen, der Podcast ist als nicht jugendfrei deklariert.
Ich überlege gerade, ich bin echt am Zweifeln, ob es Sex war oder nicht. Es kann aber sehr gut sein.
Das Problem ist natürlich, dass du sowas jetzt nicht einfach in deinem Kinderzimmer machst, knippisch ausgedrückt, planen kannst. So, ich könnte jetzt meinen Beruf nicht unbedingt streamen. Erstens aus Datenschutzgründen wäre das überhaupt nicht möglich und es wäre auch nicht interessant. So, ich glaube, bei euch sieht das ähnlich aus. Da musst du ja schon, ist ja auch wieder Glück, oder Glück in Anführungsstrichen, aber du musst halt Treckerfahrer sein, um das erstmal machen zu können.
Mhm. Ist nicht für jeden Beruf was.
Also wenn du das direkt machen willst, also aus deinem Beruf heraus, deinen Beruf zu streamen, dann ist das natürlich ein Grund, weshalb man das nicht machen kann. Aber gerade bei uns jetzt, also für die Leute, die es noch nicht wissen, wir sind Softwareentwickler. Georgia ist Designerin, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, Grafik.
Genau. Also bei Tobias und mir, der Beruf ließe sich nicht streamen, wenn wir es beruflich machen. Aber natürlich haben wir Kenntnisse, Softwareentwicklung. Theoretisch können wir jederzeit in die Software- und Programmierungs-Twitch-Kategorie reingehen. Hm. Und die ist auch gar nicht mal so gut überlaufen. Und spätestens, wenn es um Spieleentwicklung geht, kannst du da auch mit kleinen Mitteln, glaube ich, sehr viel erreichen. Oder zumindest hier und da immer mal wieder neue Leute reinbekommen, die dir ein bisschen Input geben, weil die halt dann öfter sowas gucken oder ein gutes Auge haben. Was gerade, wenn du alleine arbeitest als irgendein Entwickler, Entwicklung läuft über Teamarbeit und du brauchst eigentlich immer irgendwie jemanden, der da nochmal ein Auge drauf wirft, weil man kann nicht überall gut sein und da ist der Input dann sehr gut und da kannst du, glaube ich, relativ schnell einige Leute erreichen. Ob man das jetzt machen möchte, ist eine andere Frage. Also nach 8 Stunden Programmierung möchte ich, glaube ich, nicht nochmal 4 Stunden am Tag Programmierung streamen. Tut mir leid.
Das geht mir ganz genauso.
Aber Smart Home, eventuell kann man da auch kleine Gimmicks mit Programmierung einbauen und insgesamt einfach so Smart Geräte, Smart Home, was weiß ich, was man da für Möglichkeiten hat. Es gibt verschiedene Leute, die damit arbeiten.
Das ist ein richtig guter Punkt.
Also Maske besorgen, anziehen und auch on stream gehen.
Ich meine so, das ist ein richtig guter Punkt, weil das ja auch, also Smart Home wird immer größer. Das heißt, es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die irgendwie so denken, ich möchte mir jetzt hier nochmal irgendwie eine Lampensteuerung einbauen oder ähnliches. Und ich habe da diesen Streamer gesehen, der halt Smart Home Zeug macht. Und vielleicht kriege ich da ja irgendwie auch Nutzen draus. Oder der macht das gerade. Das ist natürlich ein boomender Markt, wo man auch reingehen könnte, wenn man den Anspruch daran hat.
Wobei ich doch mal behaupten würde, dass für sowas dann YouTube eine geeignetere Plattform ist.
Das stimmt, aber wenn du jemanden hast, der sich wirklich etabliert hat in diesem Bereich, da weißt du kannst auch dumme Fragen stellen und du brauchst nicht großartig gucken oder hast vielleicht eine Frage gestellt, die du im Internet oder auf YouTube nicht beantwortet bekommen hast. Die kannst du dem dann direkt stellen.
Ja, und auf Fragen zu Antworten zu bekommen, es ist wesentlich einfacher als über Stack Overflow. Das, was ja unser Haupttool ist als Softwareentwickler, wir programmieren nicht, wir benutzen Stack Overflow.
Was auch immer das ist.
Ein großes Forum, wenn man so will.
Ja, man bekommt nicht unbedingt immer die perfekten Antworten, aber man bekommt Anregungen. Das ist sehr interessant. Aber bei einem Streamer hast du halt wirklich dieses, wenn er nicht gerade absolut keine Zeit für dich hat, wird er dann wahrscheinlich auf deine Frage eingehen und dir vielleicht einen Tipp geben, den du halt so nicht beantwortet bekämst bei YouTube-Videos.
Kann ich aus eigener Erfahrung im Thema Computer zusammenbauen sagen. Fand ich sehr interessant.
Was war deine Frage in dem Hintergrund? Weißt du das zufällig noch?
Nee, das war, glaube ich, auch eine Frage, die hat jemand anders gestellt, die ich mir aber auch noch gestellt hatte. Ich musste gar nicht fragen. Aber der hat halt von Grund auf eins zusammengebaut und hat dann auch über Kompatibilitäten gesprochen, worauf man achten muss, wenn man halt, keine Ahnung, wenn man sich eine Wasserkühlung aussuchen möchte oder so und wo die Vorteile wo drin liegen und geschlossene Wasserkühlung und Vorteile, Nachteile und den ganzen Krimskrams. Und du hast halt auch einfach gemerkt, der wusste, wovon er spricht, war nicht total abgehoben, ist auf die Leute eingegangen. War nett. Viele konnten Fragen stellen.
Also vielleicht bin ich dann naiv, aber da wäre Twitch garantiert nicht meine erste Anlaufstelle. Ich würde vielleicht YouTube in Betracht ziehen, aber eigentlich würde ich mich darauf verlassen, dass solche Sachen dann irgendwo schon textuell im Internet stehen.
Du darfst nicht vergessen, du bist Informatiker und du weißt, wie man gezielt nach Informationen sucht. Und das ist nicht Menschen gegeben. Es gibt genügend Menschen, die nicht so gezielt suchen können, die dann auch sehr schnell verzweifeln, wenn sie nicht die Antwort auf ihre Frage bekommen.
Oder denen das zu hoch ist.
Genau.
Aber ich sehe das schon. Also ich würde auch sagen, wenn ich solche Fragen habe oder wenn ich mir denke, hey, ich möchte einen PC zusammenbauen, ein Handy auseinanderbauen, einen Controller anpassen oder so, würde ich auch eher auf YouTube schauen. Dass ich auf den einen auf Twitch gestoßen bin, das war auch bloß Zufall, dass ich da durchgestöbert bin und fand den dann sympathisch und bin hängen geblieben. Und dann haben sich da ein paar Fragen halt geklärt.
Das ist eine Nische, das ist eine sehr gute Nische, die man auch eingehen kann. Aber es ist keine große Nische, glaube ich. So, dass man da wirklich Erfolg aufbauen könnte.
Na, ich wollte gerade fragen, ob das wirklich eine Nische ist, denn letztlich greifen ja da dieselben Mechaniken sozusagen wie beim Gaming.
Aber das Angebot ist geringer, also wesentlich geringer. Ich kann dir garantieren, egal welches Spiel, sei es jetzt ein großes, okay, die ganz kleinen brauchst du wahrscheinlich nicht zu suchen, aber wenn du alle Twitch-Kategorien vergleichst mit Software und Spieleentwicklung in der Kategorie, Software und Spieleentwicklung wird ein geringerer Anteil sein.
Die sind aber auch schwierig nachzuvollziehen. Also ich habe es auch mal versucht, so einen Stream zu gucken, wo jemand an einem Spiel gebastelt hat und ich muss sagen, dadurch, dass ich halt nicht von Anfang an geschaut habe und das auch viel zu viel gewesen wäre, um das nachzugucken oder nachzuvollziehen, ich habe kein bisschen wirklich verstanden. Das war für mich so, okay, alles klar, mach du, was du willst, ich bin da mal wieder weg, ich habe keine Ahnung, was das da, ja.
Ja, damit du es nachvollziehen kannst, wäre das als so Serie auf YouTube wahrscheinlich auch wieder geeigneter, aber dann hast du natürlich die Vorteile nicht, dass sich der Zuschauer oder die Viewer halt irgendwie einbringen können. Da fehlt dann das Feedback wahrscheinlich.
Da ist dann der Streamer wichtig. Also der Streamer muss auch solche Leute, wenn sie denn fragen wollen, abholen können. Bei größeren Softwareprojekten ist das der Standard. Also kein Mitarbeiter von Microsoft, sei er auch noch so lang dabei, wird dir alle Funktionen von Office sagen können. Geschweige denn im Detail darüber berichten können, was sie wirklich tun. Gerade wenn es um Makros und so weiter geht und diese Visual Basic Sachen, das wissen höchstwahrscheinlich sehr wenige Leute. Aber die Leute, die das wissen, die sind halt wirklich auch sehr gut da drin. Und da könnte man dann halt auch Informationen abgreifen und Leute abholen. Deshalb, wenn man den Anfang von sowas verpasst, kann es sein, dass man zwar erstmal eine größere Einstiegshürde hat, aber man käme rein, wenn man das denn machen wollen würde oder wenn man detaillierte Fragen stellt. Aber es ist jetzt nichts, wo man unbedingt rein muss. Also ich finde es auch nicht ganz so unterhaltsam, obwohl ich mich dafür interessiere, weil es einfach nicht meine Projekte sind. Also wenn, dann blutet mein Herz für meine Projekte. Da können wir gleich in die nächste schöne Kategorie diven. Coworking.
Oh, ich wusste, dass du es sagst.
Eine Kategorie, die eigentlich durch Corona, glaube ich, sogar wirklich entstanden ist, die es vorher kaum gab.
Na.
Coworking, wer es nicht kennt, besteht halt aus einem Streamy und der arbeitet. Oder, also es ist immer eine Fluktuation zwischen Stream arbeiten und Stream Pause. In der Pause wird sich mit dem Chat beschäftigt. Und das sind dann so halbe Stunde bis 10 Minuten Rhythmen, wo dann halt immer mal wieder gearbeitet wird, Pause gemacht wird. Und das entstand halt durch diese Corona-Homeoffice-Sachen. Einfach weil sehr viele Leute im Homeoffice dann halt auch irgendwie Beschallung im Hintergrund haben wollten oder mal einen Menschen sehen wollten, der nicht die Arbeitskollegen sind und in irgendwelchen Meetings sitzen. Das wäre zum Beispiel eine Nische gewesen. Vor 2 Jahren hätte man da wahrscheinlich ein bisschen reingrätschen können. Mittlerweile recht überlaufen, würde ich auch sagen. Oder man arbeitet zu Zeiten, wo kein Mensch arbeitet.
Ich kenne es nicht wirklich. Wie unterscheidet sich das denn vom normalen Streamen der Berufe, wie ich vorhin schon meinte? Also klingt ja so, als wären das jetzt klassische Homeoffice-Jobs, ne? Das ist ja etwas, was wir dann theoretisch auch machen könnten. So ohne aber, also, in unserem Fall jetzt, ohne das Produkt unserer Arbeit zeigen zu können.
Ja, das ist bei Coworking auch gar nicht das Ziel der Sache, sondern man sieht quasi dich, wie du am Rechner sitzt und halt einfach nur konzentriert irgendwas machst. Und dann läuft vielleicht irgendwo ein Timer, eine Uhr oder steht irgendwo so ein Plan, wo man sehen kann, wann du Pause machst. Und dann sitzt du da einfach nur und arbeitest vor dich hin, während die Kamera halt dich abfilmt und ja, das war's dann. Man sieht dich arbeiten, man sieht nicht, was du machst, man sieht nur, wie du arbeitest. Okay. Und wenn du Pause machst, dann quatschst du mit dem Stream. Der Stream, der Chat quatscht mit dir und die können halt währenddessen, deswegen Coworking, selber arbeiten. Die sehen dann, okay, wir haben jetzt eine Stunde, in der bin ich jetzt produktiv, tu XY, muss noch 10 Mails schreiben und dann die 20 Minuten gönne ich mir die Auszeit mit dem Streamer zusammen.
Also es simuliert ja im Prinzip so wirklich das Büro dann.
Ja.
Das, okay. Für mich war es im Homeoffice eher schön, dass ich halt nicht neben mir im Büro dann noch 1 bis 2 Leute habe, die mich potenziell ablenken. Also ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, aber wie gesagt, ich habe sowas auch noch nicht wirklich gesehen.
Aber stell dir vor, das ist wie Büro ohne die Zwangsgemeinschaft. Also du kannst dir aussuchen, mit wem du alle Stunde 10 Minuten redest. Du kannst dir aussuchen, welche Musik im Hintergrund läuft, weil je nach Streamer hast du natürlich auch unterschiedliche Musik. Das, was du normalerweise selbst machen würdest, mit ich suche mir meine Musik raus, ja, hättest du dann da. Und ein anderer Effekt ist halt auch, es wird sehr gern in Richtung genutzt, Arbeit vergleichen, so in Richtung, wie bist du vorangekommen? Ja, ich habe das und das gemacht. Einfach nur, um dann auch mal zielorientiert, ich habe dieses Ergebnis, das habe ich mir vorgenommen und das motiviert dich selbst auch. Das kann ich vollkommen verstehen, dass das eine Sache ist, die auch angekommen ist.
Also das Argument mit der Musik ist ganz interessant, weil ich dann doch lieber meine eigene Musik auswähle und zwar in der Regel zu dem Zweck, dass ich die Leute, die jetzt im Büro neben mir sitzen würden, eher ausblende. Das ist dann ja so ziemlich das Gegenteil von dem, was du meintest. Ich kann es mir nicht vorstellen, auch dieses Vergleichen der Arbeit, das würde jetzt bei mir wahrscheinlich auch aus Datenschutzgründen nicht gehen. Ich kann da nicht wirklich sagen, was ich mache, ich kann da in keinster Weise konkret werden. Also ich würde da für mich den Vorteil nicht sehen.
Es kommt halt auch darauf an, was für ein Mensch du bist, ne? Und du musst ja nicht unbedingt konkret werden. Viele Menschen sind so Büromenschen, Büroarbeiter und in dem Fall würde es auch sehr oft ausreichen, sich über Kollegen auszukotzen. Auch wenn das, ich begrüße es nicht, aber ganz ehrlich, Menschen sind Menschen und sie tun das. Und auf Arbeit sucht man sich halt seine Kollegen, mit denen man dann kurz reden kann, sagt, wie schlimm doch alles ist und dass dieses und jenes Projekt einfach nur gegen die Wand fährt. Das reicht ja schon. Also du musst ja nicht mal konkret werden, aber du könntest dich auch dort emotional erleichtern. Kann man das so sagen?
Kann man.
Und dieses Ventil, dass es das gibt und dass manche Menschen das brauchen, das ist ja vollkommen normal. Und das sehe ich als legitimen Grund, Coworking-Streams zum Beispiel auch zu sehen und dann auch mal da reinzuschreiben, muss man halt affin dafür sein.
Georgia, hast du Erfahrungen damit?
Nein, für mich wäre das auch absolut nichts.
Ja, wie du sagtest, man muss der Typ Mensch dafür sein, ne? Ich habe es ja gesagt, ich genieße dann eher das Homeoffice, dass ich da alleine bin. Ich bin grundsätzlich auch kein geselliger Mensch. Ich möchte nicht mit anderen im Büro zusammensitzen. Ich will auch nie auf die Idee kommen, mit anderen Leuten Podcasts aufzunehmen oder sowas. Deswegen bin ich da wahrscheinlich überhaupt nicht in der Zielgruppe. Aber ja, ist wieder so ein Fall von Chance verpasst, zu spät eingestiegen. Wenn man wirklich die Absicht hätte, sowas zu machen, dann glaube ich, so wie du es beschreibst, wäre das wirklich ein Ding gewesen, was man ja wahrscheinlich dann so vor ziemlich genau 3 Jahren hätte starten sollen.
Wenn einem das gelegen hätte.
Ich kann vielleicht auch noch mal verdeutlichen, was ich so aus... Ich gucke das auch nicht viel, was ich aber so mitgenommen habe, wo doch eher so die Zielgruppe offensichtlich liegt. Das sind Studenten und Oberstufenschüler. Und das kann ich in der Form verstehen, weil als Student eine Lerngruppe bilden ist wahrscheinlich das, was wesentlich motivierender ist, wenn man denn wirklich das Ziel hat, das Studium zu schaffen. Ich sag jetzt gleich, ich hatte nie das Ziel, mein Studium damals zu schaffen. Demzufolge war ich auch nie wirklich Teil einer Lerngruppe, nur so ein bisschen. Aber solche Coworking-Streams waren ein guter Ersatz wahrscheinlich zu Corona, unter Leute zu kommen, weil man darf ja seine Studienkollegen vielleicht nicht so häufig sehen oder es ist nicht so gut, das zu machen. Und da dann einfach so einen Coworking-Stream anmachen, eventuell ist der so regelmäßig, dass man halt wirklich sich lerntechnisch daran ausrichten kann. Ja, nehme ich mit, als Student.
Sowas wie eine Lerngruppe, das könnte ich mir dann aber wieder vorstellen. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist jetzt, wahrscheinlich nicht die Lehrpläne der Universitäten, also die werden ja wahrscheinlich unterschiedlich sein, auch die Inhalte in der Oberstufe, aber rein theoretisch zu Homeoffice-Zeiten so eine Art Lerngruppe über Twitch, wo man sich dann wirklich gegenseitig irgendwie beim Lernen unterstützt. Also ich kann es nicht einschätzen, das ist auch schon eine Weile her bei mir und ich war auch in keiner Lerngruppe und wie das Studium geendet ist, ja, das kann man sich dann denken. Aber so als Idee finde ich es gerade interessant.
Lerngruppen sind also der Schlüssel zum Erfolg.
Mir haben das immer alle gesagt, ja. Ich habe es gekonnt ignoriert.
Also ich war auch in einer, aber nicht regelmäßig genug, als dass es mich motiviert hätte, da wirklich regelmäßig teilzunehmen.
Ich war in keiner und ich habe es trotzdem geschafft.
Dann hast du dieses Disziplin.
Was? Kann man das essen?
Ja, aber es ist sehr bitter.
Nee, ich mag nicht bitter.
Ich würde die Frage, ob es Sinn ergibt, heute noch mit dem Streamen anzufangen, nochmal so aus meiner Sicht abschließend beantworten. Also ob es empfehlenswert wäre oder ob man eigentlich von vornherein abraten sollte. Ich persönlich würde niemals sagen, dass man das auch nicht versuchen sollte. Ne? Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt meine Motivation, die ich mir vorstellen könnte, die ich für legitim halte, oder naja, nicht für legitim halte, legitim sind halt alle letztlich, aber die für mich so gelten, würde ich sagen, dass auch heute noch diese Motivation komplett erfüllt werden können. Ne, wie ich sagte, so das Training, die Weiterentwicklung persönlicher Skills, das Ausleben von einer Art Kreativität, wenn man sonst keine Talente hat. Und um das auszuleben, braucht man ja, so gesehen, auch keine Zuschauer, die man wahrscheinlich, wenn man heute anfängt, eh nicht erreicht. Also was ich sagen will, eigentlich muss man sich nur oder darf man sich nur nicht das Ziel setzen, irgendwie auch nur ansatzweise Erfolg zu haben. Und dann spricht überhaupt nichts dagegen, heute noch mit dem Streamen anzufangen. Wenn man damit leben kann, ja, dass die Zuschauerzahl dann bis auf Weiteres ganz, ganz lange einstellig bleibt. Und wenn man Phasen aushält, in denen sie vielleicht auch bei 0 liegt. Oder man ist wahrscheinlich selber im Chat, dann ist sie bei 1. Das ist ja ein Anfang. Aber ich meine, das war bei mir eine Weile so, ne? Und ich hatte immer meinen Spaß. So im Nachhinein betrachtet, für mich war mein Stream erfolgreich. Auch wenn es von den Zuschauern und Followern nicht war.
Also im Endeffekt sollte im Vordergrund stehen Motivation und der eigene Spaß und auf keinen Fall der Erfolg. Weil die Erfolgschancen, du hast vorhin Zahlen genannt, die decken sich nicht ganz mit meinen Zahlen. Im Twitch-Recap von 2022 stand zum Beispiel drin 11 Millionen neue Streamer alleine 2022 auf Twitch. Ist natürlich die Frage, wie wird ein Streamer gewertet? Aber trotzdem ist 11 Millionen zum Beispiel eine sehr hohe Zahl. Und selbst wenn man das runterbrechen würde und aufteilen würde, sind das so viele neue Streams, dass die Chance, sich durchzusetzen, eher gering ist. Insofern Spaß haben, motiviert sein und der Erfolg, ja, entweder kommt er oder kommt nicht.
Wahrscheinlich kommt er nicht. Und damit muss man halt klarkommen.
Ja.
Das sollte definitiv nicht an erster Stelle stehen, sofern man nicht irgendwie weiß, ich kenne Streamer XY und er zieht mich. Aber ansonsten, nein. Das eigene Vergnügen, ein bisschen was vielleicht Leute kennenlernen, aber ansonsten, man sollte nicht damit rechnen, dass man berühmt wird.
Es sei denn, du willst halt wirklich deine Seele verkaufen.
Ja gut, wenn man natürlich kein Problem damit hat, auf komische Arten und sich komplett zu verstellen. Macht, wer sie wollt. Ich bin da raus.
Die Frage ist natürlich, inwieweit das auf anderen Plattformen unterschiedlich ist. Wir haben jetzt hauptsächlich Twitch betrachtet. Ne? Ich glaube, im Prinzip kann man von YouTube dasselbe sagen. Und ich glaube, TikTok ist auch nicht wenig überlaufen unter den jungen Leuten, die das benutzen. Und wahrscheinlich trifft es auch auf Podcasts zu.
Wobei ich sagen würde, bei YouTube verstellt man sich mehr als bei einem Livestream. Bei vorher geplanten, geschnittenen Videos.
Aber auch dort alleine der Schnittaufwand, um diese ganzen Kleinigkeiten, in die man reinkommen muss, die man auf Twitch beim Streamen nicht verbergen kann, um die rauszuschneiden. Und wenn man da wirklich ein bisschen perfektionistischer veranlagt ist, dann hat man halt so ein 1:2 Schnitt von Aufnahme zu, was es am Ende einem Ergebnisvideo ist. Also 40 Minuten aufnehmen, Viertelstunde kommt am Ende raus. Kann passieren. Und auf Twitch kannst du es nicht rausschneiden.
Genau darin kann aber auch der Spaß liegen.
Ja.
So, Videobearbeitung ist ja durchaus etwas, was manchen Leuten Spaß machen soll, habe ich gehört. Da ist dann überhaupt nicht entscheidend, ob sich das am Ende jemand anguckt, sondern einfach der Produktionsvorgang an sich ist dann schon erfüllend. Und danach vielleicht das Bewusstsein, dass man da irgendwie schon was Ordentliches geschaffen hat. Also eigentlich die Nutzung dieser Plattform wirklich losgelöst von irgendwelchen Zuschauern. Das ist dann eher so für so antisoziale Menschen wie mich eine mögliche Art, diese Plattform zu nutzen und damit dann auch zufrieden zu sein. So ging es mir auf YouTube damals. Auf Twitch ist es ein bisschen schwerer anwendbar, aber auf YouTube?
Ja, also das ist eine ganz andere Form der Motivation dann auch, ne? Aber da steht auch wieder nicht der Erfolg im Vordergrund.
Nee, klar.
Und das finde ich gut. Ich finde auch, man merkt, wenn der Erfolg im Vordergrund steht.
Ja, es wird irgendwie sehr erzwungen und ja, verkrampft oder komplett durchgeplant.
Ja, und das schreckt Zuschauer ab, das lassen wir mal.
Wir planen nicht durch.
Ich glaube, keiner von uns hat einen planerischen Hintergrund, wir können das gar nicht. Wir sind nicht gebildet genug, planen zu können, professionell.
Ja, nicht gebildet genug würde ich jetzt nicht sagen, aber das liegt uns einfach nicht. Wir sind Freigeister, das passt schon.
Nicht ausgebildet genug, vielleicht eher das.
Also was können wir oder wie können wir unser Fazit auf das Vorhaben, einen Podcast auf die Beine zu stellen, jetzt anwenden?
Nicht zu negativ.
Ist das immer noch eine gute Idee?
Nicht zu negativ, sonst war das die letzte Folge und ich hätte noch Verbesserungswünsche.
Also wir wollen keinen Erfolg, darum geht es uns nicht, wir wollen Spaß. Und deshalb machen wir es weiter, obwohl wir keinen Erfolg haben sollten, könnten.
Genau, und ich kriege die Gelegenheit, mich in mein stilles Kämmerlein zu setzen und den Kram zu schneiden. Und da finde ich dann ja meine Erfüllung.
Ich finde, so ist für jeden was dabei.
Unterschreibe ich.
Sehr schön, dann wäre schon mal geklärt, dass das nicht die letzte Folge ist.
Okay, und vor dem Abschluss der heutigen Folge haben wir natürlich noch einmal den neuesten technischen Stand, den wir auch in den Podcast einbinden wollen. Und zwar wollen wir die heutige Fragestellung des Podcasts einmal an die höhere Intelligenz, nämlich die künstliche, weiterleiten. Ich würde allerdings Bing und nicht ChatGPT nehmen, weil Bing ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen offener in seinen Antworten ist. Wie soll es formuliert werden?
Ist es erfolgsversprechend, jetzt zu dieser Zeit einen Podcast zu starten?
Okay, also Bing freut sich, uns zu helfen. Und haben wir damit irgendwie gewissermaßen unseren ersten Fan? Kann man das so sagen? Ob es erfolgsversprechend ist, momentan einen neuen Podcast zu starten, hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Thema, der Zielgruppe, der Qualität und der Werbung. Der Podcastmarkt in Deutschland ist jedenfalls sehr lebendig und wächst stetig. Laut Statista beliefen sich die Netto-Werbeerlöse mit Podcast-Werbung im Jahr 2021 auf rund 30 Millionen Euro. Für das Jahr 2022 prognostizierte der Bundesverband Digitale Wirtschaft einen Anstieg auf 45 Millionen Euro. Das zeigt, dass Podcasts als Werbeträger gefragt sind. Also Bing hat sofort diesen kommerziellen Gedanken, den wir natürlich nicht haben. Ich bin mir nicht so sicher, wie viel wir mit dieser Antwort anfangen können. Laut einer Umfrage von Wirtschaftswoche hören die meisten Podcast-Hörerinnen und Hörer ihre Lieblingsshows zu Hause 82%, gefolgt von unterwegs 54% und im Auto 36%. Die beliebtesten Themen sind Nachrichten und Politik, Humor und Comedy und Wissen und Bildung. Ich glaube, nichts davon trifft auf uns zu.
Ich wüsste auch nicht, wie wir uns kategorisieren wollen.
Aber das ist ganz gut. Das zeigt, dass wir eventuell eine Nische besetzen. Okay. In diesem Sinne haben wir, glaube ich, unsere heutige Frage zu Genüge beantwortet und sind zum Schluss gekommen, dass es natürlich angesichts unserer Motivation mit diesem Podcast vollkommen Sinn ergibt, das Ganze fortzusetzen, und werden das dann in der kommenden Woche tun. Ich fürchte, wir können noch keinen Ausblick auf das nächste Thema geben, oder? Denn das ist ja so die Sache mit dem Planen, wie gerade schon festgestellt wurde, dass das nicht unbedingt unsere Stärke ist. Also wir haben einen breiten Themenfundus, also haben wir wirklich, der existiert in textueller Form. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt schon uns festlegen können, aber ich glaube, wir werden das zeitnah entscheiden und es wird ein ähnlich spektakuläres Thema, zu dem wir viel Wissen ohne Gewehr beizutragen haben wie heute.
Genau, und für diejenigen, die es nicht sehen können und das jetzt als Podcast gehört haben, es gibt die Chance, sich einzumischen ins Gespräch. Sofern es etwas Konstruktives ist, gerne in den Livestream kommen und einfach mit uns chatten. Wir sehen das. Wir sind klein, wir können noch reagieren.
Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich wünsche eine gute Nacht, einen guten Tag und viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht. Ciao.
Glück auf.